Ja, ich bringe ganz liebe Grüße mit von den Geschwistern aus Meine und ganz besonders Familie Reimer soll ich grüßen von einigen. Ich habe es leider vergessen, wer es alles war, aber ich habe meinen Job jetzt erledigt, ich habe die Grüße weitergegeben. Ja, wir freuen uns, dass wir als Familie endlich mal unter euch sein können. Es ist das erste Mal und es ist auch schön, in dieser Jahreszeit unterwegs zu sein. Die Schöpfung Gottes ist wirklich schön zu beobachten, wenn die Sonne morgens aufgeht und ist doch ein bisschen Wegstrecke. Also Minden wäre ein bisschen näher, meine ist ein bisschen weiter weg. Ich habe Bernie im Vorhinein einige Vorschläge für das Predigtthema heute geschickt und die Antwort, die ich zurückbekommen habe, war ziemlich eindeutig. Also die Brüder, die Ältesten eurer Gemeinde haben den Wunsch geäußert, dass ich über das fünfte Gebot predige, über das Thema Kindererziehung. Aber ich kann euch beruhigen, sie haben mir nichts von euch verraten. Also ich weiß, Kindererziehung ist ein sehr sensibles Thema. Es ist heikel, darüber zu reden. Manche Eltern reagieren sehr allergisch darauf, wenn man ihnen reinredet in die Erziehung. Manche würden es gerne machen, aber werden nicht gehört. Ein lieber Bruder aus unserer Gemeinde hat mir vor kurzem seine Not geschildert. Der hatte seine Tochter zu Besuch zu Hause bei sich mit den Enkeln und er hat einen seiner Enkel zurechtgewiesen, aus meiner Sicht angemessen und angebracht. Aber seine Tochter hat ihm zu verstehen gegeben, ich möchte nicht, dass du dich einmischst in die Erziehung der Enkel. Und das in seinem eigenen Haus. Und ich dachte, ich hätte auch meine Not mit diesem Punkt. Also es gibt sicherlich Großeltern und andere Menschen, die sich einmischen wollen auf eine Art und Weise, die unangemessen ist. Aber eins kann ich euch sagen, Gott hat das Recht, sich einzumischen. Gott hat das Recht, uns zu sagen, wie wir die Kinder erziehen, die er uns anvertraut hat, für die eine gewisse Zeit. Und mein Ziel für heute, für die Predigt, ist, euch daran zu erinnern, was Gott von euch als Eltern in der Erziehung erwartet. Welche Aufgabe er euch gegeben hat, welche Verantwortung ihr habt. Und ihr, ich liege richtig, dass Bielefeld in Nordrhein-Westfalen liegt, oder? Ja, okay. Also ihr im Gegensatz zu uns in Niedersachsen, ihr habt eine Landesverfassung, die das Ziel der Erziehung auf sehr biblische Art und Weise zum Ausdruck bringt. In eurer Verfassung in Artikel 7 Absatz 1 heißt es folgendermaßen: Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zum sozialen Handeln zu wecken ist vornehmstes Ziel der Erziehung. Ehrfurcht vor Gott. Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zum sozialen Handeln zu wecken, das ist Nächstenliebe, ist das Wichtigste in der Erziehung. Das ist das vornehmste Ziel. Das ist wirklich eine sehr biblische Formulierung, aber nicht, dass ihr zu hoch von euch denkt. Es gibt auch andere Bundesländer, die das ähnlich ausgedrückt haben, vor allen Dingen im Westen unseres Landes. Und wir sehen hier den biblischen Einfluss in unsere Gesetzgebung dieses Landes vor gut 80 Jahren. Die Frage ist, was hat die Politiker damals, die daran beteiligt waren, die Väter der Verfassungen, was hat sie bewegt, Ehrfurcht vor Gott als vornehmstes Ziel in der Erziehung zu definieren? Und die Antwort auf die Frage finden wir in der Präambel, in dem Vorwort zur bayerischen Landesverfassung. Dort heißt es: Angesichts des Trümmerfeldes, zu dem eine Staats- und Gesellschaftsordnung ohne Gott, ohne Gewissen und ohne Achtung vor der Würde des Menschen die Überlebenden des Zweiten Weltkrieges geführt hat, in dem festen Entschlusse den kommenden deutschen Geschlechtern die Segnungen des Friedens, der Menschlichkeit und des Rechtes dauernd zu sichern, gibt sich das bayerische Volk eingedenk seiner mehr als tausendjährigen Geschichte nachstehende demokratische Verfassung. Also die Väter der Verfassung standen damals vor den Trümmern des Zweiten Weltkrieges. Sie standen vor den Trümmern durch die Nazizeit, die entstanden ist. Deutschland war zerbombt, besonders die großen Städte sind dem Erdboden gleichgemacht worden. Über 5 Millionen deutsche Soldaten sind im Krieg gefallen. Fast 2 Millionen Zivilisten sind gestorben. Es gab Hunger, es gab Vertreibung und Armut. Was war die Ursache für dieses Trümmerfeld? Es war laut dieser Verfassung eine Staats- und Gesellschaft, in der drei Dinge fehlten. Es war eine Ordnung ohne Gott, ohne Gewissen, ohne Achtung vor der Würde des Menschen. Also sie wussten, was dazu geführt hatte. Sie wussten, wo es hinführt, wenn ein Volk sich von Gott abwendet und ohne Gott lebt. Und sie haben aus diesem Grund gesagt, wir müssen die Ehrfurcht vor Gott als Fundament für unsere Verfassung hinstellen. Und das haben wir als ganzes Volk getan, indem wir eine Verfassung haben, eine Verfassung des Bundes, die beginnt mit den Worten: im Bewusstsein unserer Verantwortung vor Gott und den Menschen und vielen anderen Dingen hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Gott existiert und wir sind als Menschen vor ihm verantwortlich für alles, was wir tun. Das ist die Grundlage unserer deutschen Verfassung. Frag heute einen Politiker an einem dieser Stände von den Parteien, ob er überhaupt weiß, womit unsere Verfassung beginnt und was er darunter versteht. Und ich befürchte, die Antworten werden uns nicht gerade zufriedenstellen und Gott schon lange nicht. Wir leben in einer ganz anderen Zeit. Diese Gesetzestexte sind Überbleibsel. Das ist eine leere Hülle von einer ursprünglich christlich geprägten Gesellschaft. Aber jetzt leben wir in einer Zeit, in der das christliche Erbe unserer Nation wie unnötiger und störender Ballast über Bord geworfen wird. Wir leben in einer Zeit, wo das christliche Fundament unserer Nation bewusst untergraben und unterhöhlt wird. Und man scheut sich auch nicht davor, biblische Grundwerte wie die Ehe und Familie anzugreifen mit dem Ziel, sie zu zerstören. Wohin wird uns diese Entwicklung bringen? Sie bringt uns wieder zurück zu den Trümmern, vor denen unsere Väter, Großväter und Urgroßväter standen. Das ist, wohin die Reise geht. Dem Gebet nach, was vorhin von hier vorne gesprochen wurde, zu urteilen, gehe ich davon aus, dass ihr nicht überrascht seid über die zunehmende Gottlosigkeit in unserer Gesellschaft. Das ist, denke ich, für uns alle sehr offensichtlich. Aber ich möchte euch eins sagen, diese Entwicklung macht nicht da vorne an der Tür Halt. Diese Entwicklung macht nicht Halt vor unseren Familien und Ehen. Wir stehen als Eltern in der Gefahr, dass wir die Werte, das Denken und die Methoden dieser gottlosen Welt übernehmen in der Kindererziehung. Dass wir uns davon leiten und prägen lassen, was die Welt denkt, statt dass wir uns fragen, was möchte Gott in der Kindererziehung? Was möchte Gott von mir? Wie soll ich das tun? Wir leben in einer Welt, die Gott verleugnet. In einer Gesellschaft, die auf dem Weg ist, eine Gesellschaft zu werden, wieder ohne Gott. Wir leugnen ihn als unseren Schöpfer. Das ist, was an unseren Schulen gelehrt wird, an unseren Universitäten. Die Menschen haben diese Lüge der Evolution angenommen, was übrigens ein ganz plumper Versuch ist, Gott einfach rauszuhalten. Diese Theorie ist einfach, die hat kein Niveau, die ist nicht glaubwürdig. Sie vergöttern den Zufall und die Mutation. Und damit wollen sie einfach Gott aus dem Spiel halten und sagen, Gott, du hast uns nichts zu sagen. Dich gibt es gar nicht. Wie ein Kind, das die Augen zumacht und sagt, ich sehe dich nicht, also gibt es dich nicht. Das ist diese Theorie. Und die ist nicht glaubwürdig. Und wenn wir über Erziehung von Kindern reden, über Ehe und Familie, dann müssen wir bei dem Fundament anfangen. Und das Fundament ist Gott. Gott ist unser Schöpfer und es steht ihm Anbetung, Gehorsam und Liebe zu. Er hat es verdient und er fordert das auch ein. Wir haben das in den 10 Geboten gelesen. Gott sagt dem Volk Israel, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde geschaffen und das Meer und alles, was da drin ist. Und Gott hat gesagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an Kindern und an 3 Generationen, die gleichzeitig am Leben sind. Und er macht deutlich, ich bin nicht bereit, auf mein Recht auf Anbetung zu verzichten und das mit einem Götzen zu teilen. Das ist der Gott, den wir anbeten, unser Schöpfer. Und wie hat er uns geschaffen? Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott hat das schon längst festgelegt im Mutterleib, was wir sind. Er hat uns als Mann oder als Frau geschaffen, er hat uns im Leib unserer Mutter schon einen dementsprechenden Körper gegeben und wir leben in einer Gesellschaft, die das nicht wahrhaben will. Und Gott hat uns nicht nur als Mann und Frau geschaffen, er hat auch festgelegt, in welcher Ordnung wir zusammen leben sollen. Er hat die Ehe gegeben, gestiftet, das ist seine Idee, seine wunderbare Idee. Und die Ehe ist eine lebenslange Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Und aus dieser Einheit gehen Kinder hervor, Söhne und Töchter, die mit ihren Eltern eine Familie bilden und so Gott will, eines Tages die Eltern verlassen und selbst eine Familie gründen, heiraten und Kinder bekommen. Wie es in 1. Mose 2 heißt, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Das ist Gottes Idee, Gottes Konzept für das Zusammenleben und jede Abweichung davon ist böse. Das ist verkehrt. Die Ehe ist Gottes Plan und er hat auch festgelegt, wie die Ordnung innerhalb der Ehe ist. Er hat festgelegt, dass der Mann als Haupt die Aufgabe der Führung hat, als liebevolles Haupt in der Ehe und dass die Frau sich ihrem Mann unterordnen soll, dass sie ihm eine Hilfe ist und eine Hilfe, die ihm entspricht. Und diese Ordnung für die Ehe hat Gott schon bereits bei der Schöpfung festgelegt, indem er Adam zuerst geschaffen hat und danach Eva. Denn Paulus sagt in 1. Timotheus 2, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille hält, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und genauso wie Jesus sich dem Vater unterordnet, soll sich der Mann Jesus unterordnen und die Frau dem Mann. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie weniger wert ist. Jesus ist auch nicht weniger wert als der Vater, der ist Gott und anbetungswürdig. Es ist einfach Gottes Ordnung für die Ehe. Gott will, dass ich als Mann meine Frau liebe und dass ich sie liebe, wie ich mich selbst liebe, dass ich ihr gönne, was ich mir selbst gönne und dass ich sie liebe, wie Christus die Gemeinde liebt, was ein gewaltiges Maß ist. Er hat sich für sie aufgeopfert und Gott erwartet von meiner Frau, dass sie mich liebt, dass sie sich mir von Herzen unterordnet und diese Dinge, diese gegenseitige Liebe und Unterordnung, das sind die Zutaten, die unerlässlich sind für eine Ehe, damit sie funktioniert. Und ohne diese Einheit wird es schwer, Kinder zu erziehen. Also man muss sich einig sein in der Ehe, wohin die Reise geht und wer die Führung übernimmt. Und wenn das nicht vorhanden ist, wird es schwierig. Stellt euch vor, ihr seid ständig im Streit zu Hause als Ehepaar. Wie wollt ihr euren Kindern beibringen, nicht als Geschwister miteinander zu streiten? Das wird schwierig, oder? Das ist nicht zu erwarten. Also die Vorbildfunktion der Eltern ist unerlässlich. Und Kinder sind geschickt. Also die wissen, wenn Mama und Papa sich nicht einig sind, die wissen ganz genau, wen sie fragen. Selbst wenn es unser Ziel ist, in allem die Einheit als Ehepaar zu bewahren, die wissen, wo unsere Schwächen sind. Also die wissen genau, wenn ich zur Kaffeemahlzeit noch ein Stück Schokolade mehr haben will, dann frage ich Mama. Und wenn ich lieber einen Film noch mehr gucken möchte, zusätzlich zu dem, was wir schon geguckt haben, frage ich lieber Papa. Die wissen, wo sie bekommen, was sie wollen. Und die kennen unsere Schwächen und die sind auch gerissen. Sind auch böse übrigens. Ich habe vor kurzem ein Zeugnis gehört von einer Frau, die, ich meine, es war ein Gehirntumor, und dieser Tumor hat verursacht, oder ein Blutgerinnsel im Gehirn, dass sie Probleme hatte, sich Dinge zu merken. Das Kurzzeitgedächtnis war außer Kraft gesetzt. Also die konnte in einem Moment was tun und wusste im nächsten Moment nicht, habe ich das jetzt gemacht oder habe ich es mir nur vorgestellt? Und die zwei Söhne, haben irgendeinen Blödsinn angestellt und der Ältere sagte zum Jüngeren, weißt du, ist egal, Mama vergisst das sowieso wieder. Das war ihre Einstellung. So sind Kinder. Also die sind gerissen und die wissen, wie sie zu dem kommen, was sie wollen. Und das Beste, was ihr tun könnt für eure Aufgabe in der Kindererziehung als Ehepaar ist, wenn ihr eine gute Ehe führt. Das ist das Beste. Wenn eure Kinder sehen, dass Mama und Papa sich lieb haben und dass sie die Rolle einnehmen, die Gott ihnen gegeben hat, das ist das Beste, was ihr tun könnt für eure Kinder. Ihr wisst, dass wir in einer Gesellschaft leben, die gekennzeichnet ist von kaputten Beziehungen, von kaputten Ehen, die auseinanderbrechen, Kinder, die aufwachsen, mal bei Mama sind, mal bei Papa sind. Und das ist eine traurige Geschichte. Und Gott hat nicht nur die Ehe geordnet, er hat auch die Familie geordnet. Die Familie ist die Frucht der Ehe. Die Ehe bildet den Rahmen für die sexuelle Intimität zwischen einem Mann und einer Frau. Alles außerhalb dieses Rahmens nennt die Bibel Unzucht und das ist eine Sünde, ein Verstoß gegen Gottes Gebote. Und Gott hat die Sexualität geschenkt, damit sich die Eheleute daran erfreuen können. Das ist ein Grund, warum er das getan hat. Ihr könnt das nachlesen in Sprüche 5, Vers 15, darauf will ich heute nicht eingehen. Aber der zweite Grund für die sexuelle Intimität ist, um Kinder zu zeugen. Und so entstehen Kinder, ihr wisst das. Wir leben in einer Zeit, in der Begriffe wie Mann, Frau, Ehe, Familie, Vater, Mutter und Kinder völlig verdreht werden. Das sind Begriffe, die seit Jahrtausenden klar verständlich waren, was man damit meint. Heute leben wir in einer Zeit, wo man diese Begriffe versucht neu zu definieren. Und das, was wir ernten werden, ist ein gewaltiges Chaos. Also wenn wir über Gottes Ordnung der Familie reden, von Kindererziehung, dann natürlich in dem Kontext von dem, was Gott uns vorgegeben hat. Und was sagt Gott den Kindern in den 10 Geboten? Was fordert er von ihnen? Wir haben das vorhin gehört, 2. Mose 20, Vers 12. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange wären und damit es dir gut geht in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Das hat der Israel gesagt. Er redet direkt zu den Kindern und sagt, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und Paulus wiederholt dieses Gebot und drückt das allgemein aus, nicht nur speziell für das Volk Israel, indem er sagt, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohlgeht und du lange lebst auf der Erde. Gott will, dass unsere Kinder uns als Eltern ehren. Das ist Gottes Erwartung. Und dieses fünfte Gebot hat zwei Hauptanwendungen, die ich heute betonen möchte. Erstens eine Anwendung für uns als Eltern. Denn Gott verlangt von uns, dass wir diese Ehre einfordern von unseren Kindern und natürlich fordert es von unseren Kindern, es dann auch zu tun. Gott hat uns als Eltern Verantwortung und Autorität in der Kindererziehung verliehen. Und er weiß, dass wir als Eltern nicht perfekt sind. Er weiß, dass wir Fehler machen, aber es ist dennoch das Beste für unsere Kinder, wenn sie sich uns unterordnen und uns respektieren. Wisst ihr, heute wird uns vermittelt, dass wir diese Verantwortung, die wir von Gott bekommen haben, auf irgendjemand anders abwälzen können. Sogenannte professionelle Pädagogen, Krippenmitarbeiter, Kindertagesstätten, die Schule, die Lehrer oder die Wirtschaft soll nachher aus deinem faulen Teenie endlich einen brauchbaren Menschen machen. Traurigerweise finden wir so ein Denken auch oft in der Gemeinde. Die Gemeinde ist verantwortlich, meine Kinder zu erziehen. Die Gemeinde ist verantwortlich dafür, ein Programm anzubieten für meine Kinder, für meine Teenies, selbst wenn sie nicht gläubig sind. Nein, das ist nicht die Verantwortung der Gemeinde. Kindererziehung ist die Verantwortung der Eltern. Das ist unser Job als Eltern. Und wir sind in der Hinsicht nicht nur erziehungsberechtigt, wir sind auch erziehungsverpflichtet aus Gottes Sicht. Und er wird auch Rechenschaft von uns fordern als Eltern. Und wir haben nur eine kurze Zeit, diese Aufgabe wahrzunehmen. Die Kinder sind uns nur für eine kurze Zeit anvertraut. Und man muss nicht lange in der Bibel lesen, um zu dem Ergebnis zu kommen. Das steht schon in 1. Mose Kapitel 2, darum wird dein Mann Vater und Mutter verlassen. Also für mich war das keine Überraschung, dass unsere Kinder uns irgendwann verlassen, aber als unsere Tochter, unsere Älteste im letzten Jahr im August uns verlassen hat, für ein Jahr nach Ecuador zu gehen, es ist mir schon bewusster geworden, die Zeit ist begrenzt, die wir noch mit den anderen haben. Irgendwann sitzen wir nur noch zu zweit im Haus. Also wir sollen diese Aufgabe wahrnehmen, wir sollen die Zeit nutzen, wir sollen unsere Kinder prägen. Das ist unsere Aufgabe. Und Gott hat uns dafür auch eine Autorität verliehen. Er will, dass wir diese Ehre, die er von den Kindern erwartet im Blick auf uns als Eltern, dass wir sie auch einfordern und das nicht einfach ignorieren. Ich möchte euch sagen, eins sagen, lasst euch nicht einreden, dass deinem Kind etwas fehlt, wenn du sie nicht in den Kindergarten gibst. Wenn du dich entscheidest, als Hausfrau zu Hause zu sein, aus Liebe zu deinem Mann und aus Liebe zu deinen Kindern, du tust nichts Verkehrtes. Das ist etwas Lobenswertes. Das ist etwas Gutes. versteht mich nicht falsch, es mag Fälle geben, wo es Sinn macht, seine Kinder in den Kindergarten zu geben. Aber ich für meine Familie, wir haben 6 Kinder, von unseren Kindern war keines in einem Kindergarten. Ich habe es nicht für nötig erachtet. Ich habe keine guten Gründe gefunden, das zu tun. Also überlegt euch sehr gut, wenn ihr sowas tun wollt. Und wenn ihr meint, es ist unbedingt notwendig, dann schaut bitte sehr genau, wem ihr eure Kinder anvertraut. Was für Leute arbeiten da? Ist das wirklich das Beste für deine Kinder, sie abzugeben? Weil Gott sieht uns immer noch verantwortlich. Es ist unsere Aufgabe, unsere Kinder zuzurüsten, dass sie eines Tages mit Gottes Hilfe in der Lage sind, eine gesunde und gute Ehe zu führen und eine Familie zu gründen. Und das Beste, wo sie das lernen können, ist innerhalb einer Familie und nicht außerhalb der Familie. Es ist das Ziel, dass sie eines Tages entweder die Rolle eines Mannes in der Ehe einnehmen oder die Rolle einer Frau. Also, wir sollen Ehre und Respekt von unseren Kindern einfordern. Das ist, was Gott uns als Eltern sagt. Und was heißt es, dass Kinder ihre Eltern ehren? Und das Erste, was ich hier betonen möchte, ist das Thema Dankbarkeit. Wir leben in einer Zeit, wo die Kinder unverschämt sind und frech und undankbar. Da ist Meckerei, Murrerei, es erinnert eher an das Volk Israel in der Wüste. Mama kocht das Essen und dann heißt es nachher, mag ich nicht. Das ist Meckerei. Das ist Murrerei. Das ist nichts anderes, als was Israel in der Wüste gemacht hat. Und ich habe meinen Kindern gesagt, weißt du, du kannst wenigstens dich bei Mama bedanken, dass sie sich in die Küche gestellt hat und was für dich gekocht hat, auch wenn du es nicht magst. Und ich habe meinen Kindern das nicht durchgehen lassen, diese Meckerei. Ich habe gesagt, du kannst das anders formulieren. Du kannst sagen, danke Mama, dass du gekocht hast, aber zum Geburtstag kannst du mir was anderes kochen. Das kannst du gerne sagen, aber dieses mag ich nicht, will ich nicht hören. Und die Kinder beschweren sich und meckern rum, warum ist meine Lieblingsjeans nicht gewaschen? Ich kann es dir sagen, weil sie immer noch dreckig zusammengeknüllt in deinem Zimmer liegt und da unter dem ganzen Berg von dreckiger Wäsche und du hast immer noch nicht aufgeräumt, was wir dir schon längst gesagt haben. Das ist der Grund und deswegen gehst du heute mit einer Korthose in die Schule. Also Kinder sollen nicht undankbar sein. Gott empfindet Undankbarkeit als etwas Böses und wir sollen das genauso empfinden. Kinder sollen die schlechte Laune nicht einfach rauslassen und das Zusammenleben in der Ehe bzw. in der Familie verpesten und schlechte Luft verbreiten. Kinder sollen sich nicht auf den Fußboden schmeißen und einfach bocken, wenn sie ihren Willen nicht bekommen. Das ist nicht die Eltern zu ehren. Wir stehen mit unseren Kindern nicht auf einer Stufe und das müssen unsere Kinder verstehen. Wir sind ihre Eltern, nicht ihre Kumpels. Und das heißt, wenn sie was von uns haben möchten, dann sollen sie Bitte sagen. Und ich habe gemerkt, wenn man zusätzlich fordert, sag lieber Papa vorher oder liebe Mama, fällt es ihnen leichter, Bitte zu sagen. Lieber Papa, kannst du mir bitte helfen? Das Bitte kommt viel besser rüber. Ich weiß, wir waren nicht ganz konstant darin, aber manchmal helfen solche Dinge. Ist euch aufgefallen, wie Erwachsene wie Eltern im Allgemeinen in den aktuellen Filmen oder in den typischen Filmen der heutigen Zeit dargestellt werden, speziell in Kinderfilmen? Wer von euch hat Findet Nemo geguckt? Ihr könnt euch schon trauen, das zuzugeben. Ja, wir haben es auch geguckt. Was ist das für ein Vater? Das erzählt eine Geschichte von einem Clownfisch und der Vater ist auch nichts anderes als ein Clown. Also der ist ein Angsthase und der braucht die Hilfe seines Sohnes, um endlich ein Mann zu werden. Und das ist so typisch in den heutigen Filmen. Die Erwachsenen werden dargestellt wie Idioten und die Kinder sind die Profis, die es nachher wissen, wie sie das Leben bewältigen können. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn die Kinder mit solchen Filmen aufwachsen, ohne dass die Eltern diese Filme kommentieren und sie richtig stellen, wie es in Wahrheit ist. Und dann werden sie zu Teenies, die sich schämen für ihre Eltern. Die sagen, ja, du kannst mich gerne zur Schule bringen, aber tu mir bitte einen Gefallen, Papa, und lass mich nicht vor der Schultür raus, mach's lieber um die Ecke rum, du bist mir peinlich. Da muss man sich nicht wundern, wenn die Kinder so aufwachsen. Und da möchte ich an euch junge Erwachsene mein Wort richten, obwohl nicht viele da sind, aber die Eltern zu ehren bedeutet, dass man den Rat der Eltern höher achtet als den Rat der Altersgenossen. Die Eltern haben viel mehr Lebenserfahrung als deine Klassenkameraden. Die haben einiges erlebt. Und Lebenserfahrung ist ein kostbares Gut. In unserer Gesellschaft wird es verachtet, aber allgemein ist es ein kostbares Gut und meistens wird es sehr schmerzhaft erworben, diese Lebenserfahrung, durch Fehler. Und Kinder sind schlau und weise, wenn sie aus den Fehlern der Eltern lernen, und Eltern sind auch weise, wenn sie ehrlich mit den Kindern über ihre Schwächen reden. Mein Vater hat das getan im Blick auf Alkohol. Der ist Baujahr 42, hat relativ früh eine Ausbildung zum Bauzeichner im Büro gemacht, und seine Arbeitskollegen haben bei einer Weihnachtsfeier sich einen Spaß gemacht und ihm ein Bier nach dem anderen zugeschoben und haben gesagt: Müller, trink mal noch. Und er hat nicht den Mut gehabt, Nein zu sagen. Und dann hat er getrunken, eins nach dem anderen. Und das Ergebnis war, zu Hause wurde ein Großteil des Mageninhalts wieder jemand anders übergeben, im wahrsten Sinne des Wortes, und Kopfschmerzen und alles Mögliche. Und er hat mir gesagt: Gerald, lerne Nein zu sagen bei Alkohol. Das war ein weiser Rat. Ich habe ihn mir zu Herzen genommen. Ich habe diesen Punkt nie erleben müssen, den er erlebt hat. Und es ist weise, wenn Kinder von den Lebenserfahrungen der Eltern lernen. Die Eltern zu ehren heißt, ihnen zu gehorchen, gehorsam zu sein. Das heißt, wenn deine Eltern dir etwas sagen, dann tust du das. Ohne dass es ein zweites Mal gesagt werden muss, du tust das vollständig, alles das, was deine Eltern dir sagen, du tust das ohne zu meckern, ohne zu murren, mit einem fröhlichen Herzen, ohne Widerworte. Und wenn du das nicht so tust, bist du Gott nicht gehorsam. Das ist Gottes Erwartung an unsere Kinder. So eine Art von Gehorsam. Aber es ist leider nicht immer die Erwartung von uns als Eltern, oder? Wir fordern diesen Gehorsam gar nicht ein. Manche Eltern formulieren ihre Aufforderung von vornherein als eine Bitte, als hätte das Kind eine Option, dem nicht Folge zu leisten. Natürlich soll in unserer Familie nicht so zugehen wie in einer russischen Kaserne, wo ich weiß nicht, wie es da ist, aber ich kann es mir vorstellen. Wir können unsere Kinder freundlich bitten, etwas zu tun, wenn klar ist, dass wir die Erwartung haben, dass es erledigt wird, auch ohne Meckern und so fort. Wir betteln unsere Kinder nicht um Gehorsam. Wir bestechen unsere Kinder auch nicht, dass sie tun, was wir ihnen sagen. Wir fordern Gehorsam, und das ist, was Gott will. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das heißt, dass du ihnen gehorchst. Und manche Eltern ignorieren den Ungehorsam ihrer Kinder einfach. Und ich rede nicht von den Eltern dieser Welt, sondern leider auch, was ich in Gemeinden sehe. Man sagt dem Kind Nein, das Kind macht weiter. Und die Eltern werden nicht aktiv. Die lassen es einfach laufen. Die sagen dem Kind, komm. Das Kind bleibt stehen. Oder es läuft sogar weg. Und die Eltern sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und das Kind weiß, die können bis 20 zählen, da passiert mir nichts. Ich liebe den Abschnitt aus dem Matthäus-Evangelium von der Begegnung zwischen dem Hauptmann und Jesus, der zu Jesus kommt, weil er einen kranken Sklaven hat. Und dieser Hauptmann bittet Jesus, ihn zu heilen. Und was ich liebe, ist, wie dieser gläubige Hauptmann seinen Glauben an die Macht Jesu zum Ausdruck bringt, indem er sagt, in Matthäus 8, Vers 9, denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt. Und habe Soldaten unter mir. Und ich sage zu diesem, geh hin, und er geht. Und ich sage zu einem anderen, komm, und er kommt. Und zu meinem Knecht, tu dies, und er tut dies. Beschreiben die Verse dein Zuhause, dein Umgang mit deinen Kindern? Wir sind selbst unter Befehlsgewalt. Wir sind Gott als Eltern verpflichtet, gehorsam zu sein. Und wir sollen das erwarten, was hier zum Ausdruck gebracht wird. Das ist ein erwachsener Mann, der mit Jesus redet und sagt, Jesus, ich weiß, wenn du sagst, er soll gesund sein, dann ist er gesund, weil du hast die Befehlsgewalt. So wie ich Befehlsgewalt in meinem Rahmen habe. Und wir haben diese Befehlsgewalt zu Hause. Aber das ist eine Erwartung, die nicht viele Eltern haben, auch leider in der Gemeinde. Sie lassen den Ungehorsam ihrer Kinder unbehandelt, sie ignorieren das. Und ich sage euch, wenn du erst mit 3 Jahren anfängst, dein Kind zu erziehen und Erziehung ernster zu nehmen, dann Prostmahlzeit. Das Kind muss das Nein lernen, wenn es noch krabbelt. Wenn es noch nicht mal laufen kann, muss es das Nein lernen. Und es muss die Worte verstehen, komm her und geh hin. Das muss es lernen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe gesehen, es sind einige Kinder da, es hat mich gefreut. Aber wenn ihr eure Kinder erzieht und du hast nur ein Kind, dann erziehe es von Anfang an so, als hättest du schon 2. Erstens soll das Kind nicht denken, dass es der Nabel der Welt ist und sich alles um das eine Kind dreht. Das ist nicht gut. Und zweitens, was ist, wenn du mit dem zweiten Kind da sitzt als Mutter und du stillst das zweite Kind? Du kannst nicht jedes Mal aufstehen und dem ersten Kind nachhelfen, wenn es um Gehorsam geht. Also erzieh das erste Kind schon so, als hättest du schon 2. Kinder müssen nicht alles verstehen. Kinder müssen gehorchen. Die Eltern zu ehren bedeutet, den Eltern zu vertrauen und ihnen zu gehorchen, auch wenn man es nicht versteht. Und übrigens, wenn sie nicht gehorchen, liegt es in der Regel nicht daran, dass sie es nicht verstanden haben. Es liegt daran, dass sie es nicht wollen. Das ist das Problem. Der Wille unserer Kinder ist das Problem. Und je kleiner unsere Kinder sind, umso einfacher und klarer müssen die Anforderungen sein oder die Befehle sozusagen sein. Und je älter sie werden, umso mehr kann man Dinge erklären. Man kann an das Wissen appellieren oder an den Verstand appellieren, an das Herz appellieren. Man kann aufzeigen, wohin es führt, wenn man in diesem Punkt nicht gehorcht. Aber wenn sie jung sind, dann muss man das Ganze einfach halten. Aber ich beobachte immer wieder, dass Eltern mit ihren kleinen Kindern diskutieren. Warum schreist du so? Was denn los? Hast du schlecht geschlafen? Tut dir was weh? Also das Kind schreit die ganze Zeit, es hört sowieso nicht zu. Aber die Eltern diskutieren und reden lange, statt Gehorsam einzufordern. Das Kind ist nur am Bocken die ganze Zeit. Und dann finden Eltern ganz schnell irgendwelche lahmen Ausreden, wie zum Beispiel, die Trotzphase ist jetzt gerade, ja, die geht von null an bis zum Ende des Lebens, die Trotzphase. Die hört niemals auf. Es hat schlecht geschlafen, die Zähne kommen, die Windel ist voll, weiß was ich was. Und man findet irgendwelche lahmen Ausreden und man meint dann, dieses Kind ist einfach ein Opfer der Umstände und ich kann nichts machen als Eltern. Nein, das Kind ist ein Täter. Und wir als Eltern sind verantwortlich, das Verhalten unseres Kindes zu lenken und zu führen. Und übrigens, Eltern, die anfangen, im Alter von 3, 4 lange Diskussionen mit dem Kind zu führen, ihr tut mir jetzt schon leid, wenn eure Kinder Teenies sind und dann diskutieren. Und meistens dieselben Eltern, die am Anfang lange und breit versucht haben, große Gespräche mit den Kindern zu führen, wenn die Kinder Teenies sind und Bocken und Rebellen sind, dann haben sie die Nase voll und sagen, Basta, ich hab's dir gesagt, jetzt mach es sofort. Und dann sind sie nicht mehr bereit, lange zu reden. Und sagen, solange du die Füße unter meinen Tisch packst, tust du, was ich dir sage, sonst kannst du gehen. Nein, man fängt mit klaren, einfachen Befehlen an. Und die Kinder verstehen das. Und natürlich kann man Dinge erklären. Und es ist auch gut, wenn man das macht, angefangen auch bei kleinen Kindern. Also, wir hatten bei uns eine Hebamme, die zu Besuch kam, nach einem unserer Kinder, nachdem es geboren wurde. Die kam in unser Wohnzimmer und die war so erstaunt. Die sagte, ihr habt einen Kamin und Kinder und kein Geländer um den Kamin rum. Und ich dachte, was? Ganz einfach, du nimmst den Kamin, machst Holz rein, zündest das Ding an, gibst genug Zuluft, dass genug Glut da ist. Dann setzt du dich mit dem Kind vor die Fensterscheibe, wo es so sitzt, weil es so heiß ist, und dann sagst du, das ist heiß. So, das Kind lernt Gehorsam. Wenn du sagst, das ist heiß, die wissen, was heiß bedeutet. Unsere Kinder haben sich nie am Kamin verbrannt. Nicht ein einziges Mal, auch ohne Geländer drumherum. Aber ich sage euch eins, wenn dein Kind mit 9 Monaten oder mit 12 Monaten auf dem Weg ist, krabbeln zur nächsten Steckdose mit einem Metallgegenstand, was vom Durchmesser in eines dieser Löcher reinpasst, dann sagst du Nein. Und dann muss das Nein funktionieren. und du fängst nicht an, eine Vorlesung über Elektrotechnik zu halten und dem kleinen Kind zu erklären, dass da drei Phasen oder drei verschiedene Kabel ankommen mit unterschiedlichen Farben, dass eine davon Strom führt und dass es einen Nullleiter gibt und eine Erdung und wie die alle zusammenhängen miteinander und was passiert, wenn du durch einen Metallgegenstand diese Verbindung verkürzt und über dich leitest. Nein, du sagst nein und das Kind muss verstehen, was du meinst. Und wenn es nicht darauf reagiert, dann werde bitte aktiv, sodass das Kind das versteht und nicht ein zweites Mal versucht. Wo hat Gott den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen hingepflanzt? Wo stand der im Garten Eden? Mittendrin. Und Gott hat Adam gesagt, Adam, an dem Tag, wo du davon isst, bist du garantiert tot. Und das ziemlich deutlich hat er das gesagt. Mittendrin stand der Baum. Der hat nicht, bloß Adam, ich packe ihn irgendwo an die Seite, wo er ihn nicht sieht. Nein, mittendrin stand dieser Baum. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht die Gelegenheiten zur Erziehung alle aus dem Leben unserer Kinder rausräumen. Wir brauchen diese Gelegenheiten, wo wir ihnen sagen, was Nein bedeutet und was passiert, wenn du es nicht beachtest. Stell dir vor, du sagst deinem Kind, Schatz, es ist Zeit, geh nach oben, räum dein Zimmer auf, mach dich Bett fertig. Das Kind reagiert sofort. Es geht los, die Treppe hoch und du denkst, bei jedem Schritt, diese Treppenstufe sitzt definitiv jetzt fester in der Treppe als vorher. Ist das Gehorsam? Ist das Gehorsam? Das ist kein Gehorsam. Oder ein kleines Mädchen, das von seinem Vater gezwungen wurde, sich hinzusetzen und dann trotzig sagte, es sieht vielleicht so aus, als würde ich sitzen, aber innerlich stehe ich noch. Ihr lacht. Aber wenn Kinder nicht fröhlich gehorchen, ist das kein Gehorsam in Gottes Augen. Das ist Sünde. Gott verlangt von unseren Kindern, dass sie gerne das tun, was wir ihnen sagen. Und das Nein und das Kommen müssen sie spätestens dann gelernt haben, wenn sie anfangen zu laufen. Und je älter sie werden, kann man dann noch andere Dinge hinzufügen und sollen wir auch. Wenn wir unseren Kindern drei Dinge als Auftrag geben und sie kommen zurück oder wir kommen hin und nur zwei davon sind erledigt, ist das Gehorsam? Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Saul kennt. 1. Samuel 15, wir haben sie als Familie jetzt gerade die Woche gelesen. Gott hat Saul den Auftrag gegeben, geh hin, schlage Amalek mit dem Bann. Was hat er gemacht? Er hat das Volk mit dem Bann geschlagen, mit Ausnahme vom König und den besten Tieren. War das Gehorsam? Nein. Gott hat es ihm sehr krumm genommen. Er hat folgende Aussage, hat Samuel daraufhin gesagt, er sagt, hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht, siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Widder. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde, wie Wahrsagerei und wie Widerstreben, wie Abgötterei und Götzendienst, weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Also Gott fordert vollständigen Gehorsam. Das lesen wir. Und wenn ihr eine Bibel da habt, könnt ihr gerne mit mir Römer 1 aufschlagen. Hier sehen wir, wie Gott ungehorsam empfindet unsere Kinder. Denn hier wird diese Sünde aufgezählt in einer Reihe von vielen anderen Sünden. Römer 1, ab Vers 26. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändlichen Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den natürlichen unnatürlichen verwandelt und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Begierde zueinander entbrannt, indem sie Männer mit Männern Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht ziemt, erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Verbreiter übler Nachrede, Verleumder, Gotteshasser, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. So sieht Gott den Eltern Ungehorsame. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde. Gott will, dass Kinder ihre Eltern ehren. Was gehört noch dazu? Es gehört dazu, dass jedes Kind mit Fleiß zum Wohl der ganzen Familie die eigenen Aufgaben erledigt und natürlich auch für die Familie wirkt und zusammenarbeitet mit allen anderen. Und deswegen sollen wir unsere Kinder dazu erziehen, mitzuarbeiten. Die sollen keine Schmarotzer bei uns zu Hause sein, die nur einfach nehmen und sich beschweren, wenn sie dann arbeiten sollen. Das Beste ist, wenn die Kinder von klein auf mit anpacken, im Haushalt, auf dem Hof. Ich habe einem unserer Söhne, ist Levi 7 gewesen, oder jetzt ist er 8, aber ich habe ihm die Aufgabe gegeben, eine Holzpalette auseinanderzunehmen. Ich habe ihm ein langes Nageleisen gegeben, habe ihm gezeigt, wie das funktioniert, mit Hebelarm und mit dem Hammer die Nägel raushauen und dann rausziehen auf der anderen Seite, und manche waren ziemlich hart drin, da habe ich ihm geholfen. Aber der hat die Holzpalette auseinandergenommen und das war ein wunderbares Erlebnis für ihn. Das ist, wow, ich habe eine Holzpalette auseinandergenommen. Das ist gut, wenn Kinder lernen, was zu machen, zu arbeiten. Und wir sollen die Zeit nutzen, mit ihnen gemeinsam Arbeiten zu machen. Sei es im Haushalt, dass sie lernen, was Gesundes zu kochen oder draußen im Garten mit anzupacken oder den Müll an die Straße zu stellen oder Brennholz mit reinzubringen, wenn sie älter sind. Und die Mitarbeit sollte etwas Selbstverständliches sein. Und die sollte auch nicht bezahlt werden. Also wenn Kinder auf die Idee kommen, zu sagen, ja, jetzt möchte ich auch eine Bezahlung dafür haben. Ich würde als Vater sagen, okay, dann fangen wir auch an, dass Mama für das Kochen Geld nimmt. Möchtest du das? Und normalerweise wollen sie das nicht. Das wird nämlich teuer. Und dann fangen wir an, auch für die Urlaubsreisen Geld zu nehmen. Also Mitarbeit im Haus sollte etwas Selbstverständliches sein und das Lernen ist der Lohn für diese Arbeiten. Ein letzter Punkt, den ich kurz hier erwähnen möchte, was es heißt, die Eltern zu ehren, da gibt es sicherlich noch andere Punkte, aber es bedeutet, dass wir uns um unsere Eltern kümmern, wenn sie alt werden, wenn sie anstrengend werden. Und das ist manchmal eine Herausforderung. Und wer von euch Kinder hat, der weiß, okay, da haben wir ein Problem mit den Kindern. Dieser Gehorsam sofort vollständig mit fröhlichem Herzen ist normalerweise nicht das, was sie automatisch tun, oder? Unsere Kinder sind von Geburt an Sünder, die nicht gehorchen wollen. Ich möchte aus dem Buch Predige das Wort zitieren. Das wiederum ist, was ich da vorlese, ist ein Zitat aus dem Minnesota Crime Report, also dem Kriminalitätsbericht aus dem US-amerikanischen Bundesstaat Minnesota. Dort heißt es: Kinder kommen als kleine Wilde zur Welt. Sie sind total egoistisch und auf sich selbst bezogen. Sie wollen ihre Bedürfnisse, wenn sie diese äußern, sofort befriedigt haben. Fläschchen, Zuwendung der Mutter, Spielzeug von anderen Kindern. Wenn man ihnen das nicht gibt, reagieren sie mit Wut und Aggressivität, die zerstörerisch wäre, wenn sie die Kraft dazu hätten. Sie machen in die Windeln. Sie haben keine Moral, keine Kenntnisse, keine Fertigkeiten. Das bedeutet, dass alle Kinder und nicht nur ganz bestimmte geborene Verbrecher sind. Wenn sie in der Ich-Bezogenheit ihrer Kindheit verhaftet blieben, allen impulsiven Regungen zur Erfüllung ihrer Bedürfnisse freien Lauf lassen dürften, würden aus allen Kindern Kriminelle, Diebe, Mörder und Frauenschänder werden. Soweit der Minnesota Crime Report. Ziemlich biblisch. Der Mensch ist ein Sünder von seiner Jugend an, den ganzen Tag. Und aus diesem Grund hat uns Gott in seinem Wort das Buch Sprüche gegeben. Das ist Gottes Weisheit für die Erziehung von Kindern. Und ich weiß, dass Bernie schon darüber angefangen hat oder er hat schon viele Predigten hier gehalten. Aber ich möchte euch an ein paar Stellen erinnern, die wir dort lesen. Denn Gott hat sehr deutlich gemacht, dass die körperliche Erziehung mit dazugehört zu Gottes Weisheit. Sprüche 13, Vers 24 heißt es, wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn, aber wer ihn lieb hat, züchtigt ihn bei Zeiten. Sprüche 22, Vers 15, und diesen Vers lese ich aus der Schlachtübersetzung, da heißt es, Torheit steckt dem Knaben im Herzen, aber die Rute der Zucht wird sie ihm austreiben. Die Elberfelder drückt das so aus, als wäre das manchmal nur der Fall, eventuell. Da heißt es, haftet Narrheit am Herzen des Knaben, die Rute der Zucht entfernt sie davon. Die Schlachter übersetzt es richtig. Der Punkt ist, diese Narrheit haftet. Das ist Realität, das ist so. Sprüche 29, Vers 15. Rute und Ermahnung geben Weisheit, aber ein sich selbst überlassener Junge macht seiner Mutter Schande. Also Gott hat in seinem Wort klar über körperliche Erziehung gesprochen im Buch der Sprüche. Und das nicht nur im Alten Testament, auch im Neuen Testament, im Hebräerbrief. Und hier beschreibt der Schreiber des Hebräerbriefes unsere Beziehung als Kinder Gottes zu unserem Vater. Und er verwendet diese Stellen aus dem Buch Sprüche. Und er spricht zu Christen, Judenchristen, die verfolgt wurden aufgrund des Glaubens. Und er sagt ihnen in Hebräer 12, Vers 4, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden und habt die Ermahnung vergessen oder die Ermutigung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, und das kommt aus Sprüche, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, erschlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, der den Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Sollten wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Denn sie züchtigten uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung erscheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein, nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Also hier lesen wir, wie Gott seine Kinder erzieht. Er züchtigt sie. Ist nicht immer angenehm. In der Gegenwart nicht unbedingt Freude. Aber hinterher gibt es eine gute Frucht. Und er tut es als ein vollkommener Vater, der genau weiß, was er mit seinen Kindern tut. Er verwöhnt seine Kinder nicht. Und wir sollen sie auch nicht verwöhnen. Der Gesetzgeber hat uns dieses Mittel weggenommen. Das Gesetz wurde erlassen, das Gesetz zur Ächtung körperlicher Gewalt in der Erziehung. Und der Gesetzgeber gibt den Kindern das Recht auf gewaltfreie Erziehung und darunter versteht der Gesetzgeber jegliche Gewalt. Auch das, was die Bibel böse nennt, definitiv Gewalt und Misshandlung, das ist böse. Und Eltern, die so mit ihren Kindern umgehen, sollen auch dementsprechend behandelt werden. Aber der Gesetzgeber versteht auch einen Klaps auf den Po als Gewalt. Und er sieht das nicht, wie Gott das sieht. Und der Name des Gesetzes offenbart das Ziel, was mit dem Gesetz erreicht werden soll. Es ist ein Gesetz zur Ächtung körperlicher Bestrafung. Das Ziel ist, dass diese Erziehungsmethode in der Gesellschaft verachtet wird. Dass sie nicht mehr durchgeführt wird und dass es verachtet wird, dass Leute das ablehnen und schlecht finden. Und der Gesetzgeber hat dieses Ziel in unserer Gesellschaft erreicht. Die haben das erreicht. Das wird verachtet, sehr erfolgreich erreicht, aber sie haben noch etwas anderes damit erreicht. Nicht nur körperliche Bestrafung wird verachtet, Kinder werden verachtet. Es gibt kinderfreie Hotels, kinderfreie Restaurants. Es gibt Ehepaare, die sich entscheiden und sagen, wir wollen keine Kinder haben. Es gibt Lehrer, die ihren Job aufgeben wollen, weil sie sagen, solche Kinder möchte ich nicht weiter unterrichten. Kinder sind nicht mehr zu ertragen. Kinder stören, Kinder nerven, Kinder werden abgeschoben. Und das ist ein ganz trauriges Bild, wenn man diese Betreuer sieht, die mit einem Karren voll sechs Kindern dann, die gerade mal wahrscheinlich noch die Windel anhaben, damit durch die Straßen ziehen, fern von ihren Eltern. Da sind Eltern, die frustriert sind in der Erziehung aus diesem Grund, weil dieses Gesetz existiert. Und statt dass sie dem Kind einen Klaps auf den Po geben, verwenden sie etwas anderes, nämlich böse und verletzende Worte, die viel schlimmere Schäden hinterlassen. Dass Dinge gesagt werden wie, ich wünschte, du wärst nie geboren. Das ist böse, sowas zu sagen. Und der Schaden, der da angerichtet wird, der ist viel größer als ein Klaps auf den Po, was daraus entsteht. Und schaut euch unsere Gesellschaft an. Ist sie besser geworden als vor 70, 80 Jahren? Nein, definitiv nicht. Wir ernten als Gesellschaft das, was wir gesät haben. Man kann Gottes Gebote nicht ignorieren und meinen, das geht gut. Es funktioniert nicht. Wir ernten, was wir gesät haben. Wir haben eine Gesellschaft voll von Egoisten, von Gewalttätigen, von Menschen, die Autoritäten missachten, egal ob Eltern, Lehrer, Polizisten, Politiker oder Richter. Wir haben eine Gesellschaft von Rücksichtslosen. Wir waren jetzt im Herbst letzten Jahres in Süddeutschland bei Freiburg und ich war mit meinen großen Jungs einmal hoch mit dem Fahrrad in Schwarzwald hoch und dann sind wir durch Freiburg wieder zurückgekommen und Freiburg hat eine schöne Infrastruktur für Radfahrer, aber ich muss euch eins sagen, Fahrradfahren in Freiburg macht keinen Spaß. Also so eine aggressive Fahrweise von Fahrradfahrern habe ich noch nie erlebt. Ich überhole, ich muss hier durch, bin viel schneller als du, gut, wir waren noch nicht so schnell, aber das hat keinen Spaß gemacht. Also ich fahre lieber bei uns in der Heide Fahrrad. Warum? Das ist einfach diese Rücksichtslosigkeit, dieser Egoismus. Das, was wir im Straßenverkehr erleben, nur mit dem Fahrrad, genau dasselbe. Die Menschen leben mit der Einstellung, ich nehme mir, was ich will und wenn du es mir nicht gibst, dann wende ich Gewalt an und hole es mir. Und wenn ihr die Nachrichten euch anschaut, dann sehen wir eine Beschreibung jeden Tag neu, wohin es führt, wenn ein Volk sich von Gott abwendet. Körperverletzung, Raub, Vergewaltigung und Mord. Also wenn wir unsere Verantwortung in der Erziehung nicht wahrnehmen von unseren Kindern, ernten wir, was wir gesät haben. Aber andersrum stimmt es genauso. Wenn wir unsere Aufgabe wahrnehmen als Eltern und wenn wir unsere Kinder erziehen, das wird gute Früchte hervorbringen. Gott hat den Kindern gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter, damit es dir gut geht. Und wenn wir mit unseren Kindern daran arbeiten, wenn wir sie auf Jesus hinweisen, das wird gute Früchte bringen. Und das ist das Zweck, das Hauptanliegen, warum uns Gott die 10 Gebote gegeben hat. Gott will uns einen Spiegel vor Augen halten und uns zeigen, dass wir nicht diesem Maßstab genügen. Wir haben ein Problem als Menschen. Wir haben ein sündiges Herz. Wir brauchen Vergebung. Wir brauchen Gott. Und diese Gelegenheiten im Alltag, wo unsere Kinder nicht gehorsam sind, das sind alles Gelegenheiten, wo wir mit unserem Kind über die Not des Herzens mit dem Kind reden können, indem wir die Frage stellen, du warst mir nicht gehorsam, weißt du, warum du nicht gehorsam warst, warum du was anderes tun wolltest? Du hast ein Problem, du hast ein sündiges Herz, du brauchst Vergebung, du brauchst Gott, du brauchst ein neues Herz. Und jeder Ungehorsam, jeder Moment, wo die Kinder nicht gehorchen, ist eine Gelegenheit, mit dem Kind über das Evangelium zu reden. Das ist eine Gelegenheit und nicht eine Störung des Alltages. Und natürlich, wir haben die Aufgabe, unseren Kindern das Wort Gottes einzuschärfen. Das ist, was wir auch im Alten Testament lesen, in 5. Mose Kapitel 6, meine ich, ist es, wo es heißt, ihr Väter, schärft das euren Kindern ein. Wenn ihr unterwegs seid, im Alltag, bei allen möglichen Gelegenheiten, redet mit euren Kindern über Gottes Gebote und zeigt ihnen, wo es hinführt, wenn man Gott nicht gehorcht. Das Ziel Gottes für uns ist, dass wir in guten Beziehungen leben mit unseren Kindern. Dass sie mit den Jahren, wenn sie älter werden, dass sich eine gute Freundschaft entwickelt, sodass die Beziehung intakt ist und dass eines Tages gesunde Ehen und gesunde Familien da sind, zum Segen nicht nur für die Gemeinde, sondern zum Segen für die ganze Gesellschaft. Es ist gut für eine Gesellschaft, für ein Land, wenn die Ehen und Familien funktionieren. Wenn sie nicht funktionieren, ist es zum Schaden für alle. Und deswegen möchte ich uns an die Verheißung erinnern, die mit dem 5. Gebot verknüpft ist, Denn es heißt hier, damit deine Tage lange wären und damit es dir gut geht in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Möchtet ihr, dass es euren Kindern gut geht? Ich denke schon, oder? Wir wollen das alle für unsere Kinder, dass es ihnen gut geht. Gott sagt uns, was dafür wichtig ist. Wir müssen das fünfte Gebot ernst nehmen, damit es ihnen in Ewigkeit gut geht. Und damit möchte ich schließen. Ich möchte noch mit uns beten.